Am Montag, den 11. November 2024, hat die 29. Weltklimakonferenz in Aserbaidschan begonnen. Und jeder, der sich ein bisschen für Politik interessiert, muss sich über die Wahl des Gastlandes wundern. Aserbaidschan ist einer der wichtigsten Exporteure von Öl und Gas und will es bleiben. Machthaber Ilham Aliyev will den Abbau fossiler Brennstoffe sogar noch ausbauen. Wie geht das mit den Inhalten der COP29 zusammen? Immerhin wollen sich die 198 Vertragsparteien darüber verständigen, wie sie die Maßgaben des Pariser Klimaabkommens einhalten können. Wie also der Klimawandel durch Senkung klimaschädlicher Emissionen eingedämmt und die Weltwirtschaft klimafreundlich umgestaltet werden kann. Und dazu gehört bestimmt nicht, noch mehr Gas und Öl zu verbrennen. Aber damit nicht genug. Nur wenige Monate vor dem Mega-Event hat Aserbaidschan Dutzende JournalistInnen und MenschenrechtsaktivistInnen festnehmen und einsperren lassen. Offensichtlich, um KritikerInnen mundtot zu machen und die Zivilgesellschaft einzuschüchtern. Wie kann es sein, dass dem Regime dennoch die große internationale Bühne der Weltklimakonferenz mit mehr als 30.000 TeilnehmerInnen zur Verfügung gestellt wird? Und was erwarten Exil-Aserbaidschaner und Aserbaidschanerinnen von der COP29 und deren TeilnehmerInnen? Antworten gibt es in diesem Podcast im Gespräch mit Exil-AserbaidschanerInnen. Mein Name ist Bettina Ritter. Hallo.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Aserbaidschan gilt als eines der repressivsten Regime weltweit. Laut einem Bericht von Human Rights Watch und Freedom Now von Oktober 2024 sitzen derzeit mehr als 300 Menschen als politische Häftlinge in Gefängnissen. Einer von ihnen ist Baruz Samadov, Friedensaktivist und Wissenschaftler an der Karls-Universität in Prag. Im August wurde der Regimekritiker in Baku festgenommen. Offizielle Begründung: Hochverrat. Ein anderer ist der Regierungs- und Korruptionskritiker Gubad Ibadoglu, Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger Fellow an der London School of Economics. Im April wurde er aus dem Gefängnis in den Hausarrest überstellt, wo er rund um die Uhr überwacht wird. In der Heinrich-Böll-Stiftung hatte ich Gelegenheit, mit seiner Tochter, der Menschenrechtsanwältin Jala Bayramova, zu sprechen. Sie erzählt, noch immer sichtlich schockiert, von der brutalen Festnahme ihres Vaters im Juli 2023.
Can you imagine, like, that my dad and my mom was in the same car and their car were crushed by 6 police cars? And
mein Vater und meine Mutter saßen im selben Auto, als ihr Wagen von 6 Polizeiautos gerammt wurde. 20 schwarz gekleidete Männer stiegen aus, offensichtlich Spezialkräfte. Meine Mutter dachte, dass es sich um Sex-Trafficking oder die Organmafia handelte. Sie war so verängstigt. Und dann schlugen sie auf den Kopf meiner Mutter ein.
They were punching down on my mom's head.
Beide, Gubad Ibadoglu und seine Frau Irada Bayramova, wurden bei dem Angriff verletzt. Auch ein Jahr danach kämpfen sie mit den gesundheitlichen Folgen. Nach Ansicht ihrer Tochter sollte der Angriff und die Festnahme von Gubad Ibadoglu vor allem einer Sache dienen.
What we understand that they did.
Wir gehen davon aus, dass sie das mit Absicht getan haben, um allen zu zeigen: Seht her, wenn das Aliyev-Regime einen Professor der London School of Economics inhaftieren kann, was mein Vater zu diesem Zeitpunkt war, dann können sie jeden inhaftieren. Sie haben damit einen abschreckenden Effekt erzeugt.
Gubad Ibadoglu wurde ins Gefängnis gesteckt und misshandelt. Seine eh schon angeschlagene Gesundheit verschlechterte sich rapide. Derzeit befindet er sich im Hausarrest, wo er darauf wartet, dass er im Ausland operiert werden kann. Wie Ibadoglu geht es vielen KritikerInnen des Regimes von Ilham Aliyev, dem Machthaber Aserbaidschans. Vor 21 Jahren löste er seinen Vater als Präsident des Landes ab. Ein Ende seiner Herrschaft ist nicht abzusehen. Aliyev ist erst 62 Jahre alt. In seine Amtszeit fallen zahlreiche Menschenrechtsverletzungen, hunderte politische Gefangene, außerdem die militärische Rückeroberung von Bergkarabach und seiner armenisch besetzten umliegenden Regionen, die zur Flucht von über 100.000 Karabach-ArmenierInnen führte. Trotzdem gelingt es Aliyev, ein anerkannter Partner auf internationaler Bühne zu sein und ein Mega-Event wie die COP29 zu hosten.
This is quite devastating and it's extremely frustrating.
Das ist ziemlich niederschmetternd und extrem frustrierend. Denn COP29 ist nicht nur ein Ort, an dem die Klimadiskussion geführt wird, es ist auch ein Ort, an dem viel Öl- und Gaslobby zu Gast ist. Das ist eine große Chance für die aserbaidschanische Regierung, mehr Öl- und Gasverträge zu bekommen. Und nach den Recherchen meines Vaters kauft Aserbaidschan Öl und Gas aus Russland und pumpt es dann möglicherweise nach Europa. Das sagt also viel über die Zukunft dieser Art von Verträgen für Aserbaidschan aus.
Aserbaidschan selbst tut übrigens wenig, um von fossilen auf erneuerbare Energien umzusteigen. Aliyev gibt sich öffentlich als Unterstützer des European Green Deals. Die Realität sieht aber anders aus. Das haben Recherchen des Wissenschaftlers Gubat Ibadoglu aufgezeigt, wie seine Tochter berichtet.
As you can understand, Azerbaijan has been relying on oil and gas sector almost.
Man muss verstehen, dass Aserbaidschan auf den Öl- und Gassektor angewiesen ist. Fast die Hälfte unserer Haushaltseinnahmen stammt aus dem Öl- und Gassektor, aus dem Verkauf von Öl und Gas ins Ausland. Für ein kleines Land ist das enorm viel. Die Untersuchungen meines Vaters haben gezeigt, dass Greenwashing betrieben wird. Dazu gehören zum Beispiel Windenergie- oder Sonnenenergieanlagen, die Aserbaidschan in verschiedenen Regionen errichtet hat. Es läuft immer gleich ab. Aliyev kommt, die Journalisten kommen. Man feiert die Eröffnung, es werden viele Fotos online gestellt. Aliyev sagt, dass wir in grüne Energie investieren. Aber dann laufen diese Anlagen nicht lange. 5 Tage vielleicht, aber danach nicht mehr.
Function 5 days, but not after that.
Aserbaidschan ist ein Petrostaat und will es auch bleiben. Und die Europäer unterstützen das Land dabei. Die europäischen Mineralölkonzerne Eni, BP und Total halten Anteile an dem größten Gasfeld des Landes. Außerdem betreiben sie zusammen mit der staatlichen Energiegesellschaft SOKA Pipelines nach Europa. Wie wenig sich die Regierung Aserbaidschans um Umweltschutz und Menschenrechte schert, wird an einem Beispiel deutlich, von dem der Menschenrechtsanwalt Emin Aslanov erzählt. Im Westen Aserbaidschans, im Dorf Söyüdlü, protestierten im Juni 2023 die Einwohner gegen die Vergiftung des Wassers in einem See, in dem das Gold aus der nahegelegenen Mine gereinigt wurde. Das Wasser nutzten sie für den täglichen Gebrauch.
And what happened? The police brutally suppressed the protest.
Und was ist passiert? Die Polizei hat den Protest brutal unterdrückt und sogar mehrere Personen verhaftet. Ich glaube, 2 sind bis heute im Gefängnis. Sie haben das Dorf isoliert. Es gibt einen Polizeiposten und niemand kann das Dorf betreten. Wenn du kein Dorfbewohner bist, kannst du nicht rein. Es ist ironisch. Man kann sehen, wie die Regierung mit Menschen umgeht, die gegen Umweltverschmutzung protestieren. Ganz normale Menschen. Und wie die Regierung sie unterdrückt. Und dann haben sie COP29.
All das ist international kein Geheimnis. Es gibt jede Menge Medienbeiträge und wissenschaftliche Recherchen dazu. Vor allem die von Jalas Vater Gubat Ibadoglu. Trotzdem hofiert die EU-Machthaber Ilhan Aliyev regelrecht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lobte ihn sogar als, Zitat, verlässlichen, vertrauenswürdigen Partner. Das war im Juli 2022 bei der Unterzeichnung einer Absichtserklärung, dass die EU die doppelte Menge an Gas von Aserbaidschan beziehen will. Als Reaktion auf den Angriffskrieg in der Ukraine und der Loslösung von russischen Energielieferungen. Der Menschenrechtsanwalt Emin Aslanov erklärt, warum die EU Aserbaidschan außerdem für einen nützlichen Partner hält.
Aserbaidschan is now situated in two.
Aserbaidschan befindet sich derzeit zwischen 2 isolierten und sanktionierten Staaten, Russland und Iran. Und Aserbaidschan ist eine Art Tor zu Asien. Es ist also ein wirklich guter, geopolitischer, sehr wertvoller Ort für die Europäische Kommission, die Europäische Union und insbesondere einige Länder in der Europäischen Union. Aserbaidschan nutzt diesen geopolitischen Grund, um seine Position gegenüber dem Westen und der Welt zu vertreten. Und im Grunde sind sich alle einig.
Everybody basically agrees.
Mit der Absichtserklärung bekannte sich die EU außerdem zur Erweiterung des südlichen Gaskorridors. Das ist ein Energieinfrastrukturprojekt, das darauf abzielt, Erdgas aus der Kaspischen Region nach Europa zu transportieren. Das Projekt umfasst mehrere Pipelines, die sich über eine Länge von fast 3500 Kilometern ziehen. Das Ziel für Europa ist wieder die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Aserbaidschan wiederum verkauft laut Emin Aslanov Gas an die EU, vor allem aus dem Grund, seinen Einfluss zu vergrößern. Hier mache der Westen den Fehler mit Aserbaidschan, den er mit Russland bereits gemacht habe. Aserbaidschan stelle sich wie ein zweites Russland dar, nur eben im Südkaukasus. Die geopolitische Lage Alijews ist also sein Trumpf. Außerdem unterhält Aserbaidschan ein gutes Verhältnis zu Israel und zur Ukraine. Das Land versorgte die Ukraine zu Beginn der russischen Invasion mit Hilfsgütern.
Sie haben gezeigt, dass wir eine ausgleichende Politik innerhalb dieser Länder verfolgen. Und wir spielen eine Schlüsselrolle in diesen Regionen. Ihr solltet also mit uns rechnen. Und das tun sie im Grunde.
And they count with him, basically.
Sie, damit ist vor allem die EU gemeint. Sie verlässt sich gern auf den vertrauenswürdigen Partner Alijew. Trotz aller Menschenrechtsverletzungen und trotz der durch zweimaligen Krieg bewiesenen Absage an eine friedliche Lösung des Karabach-Konflikts. Als Diktator und Kriegstreiber möchte Alijew von der internationalen Gemeinschaft natürlich nicht wahrgenommen werden. Da kommt ein Image-Rebranding durch das Ausrichten der Weltklimakonferenz gerade recht. Das sagte die aserbaidschanische Journalistin Arzu Gebula auf einem Panel zum Thema Aserbaidschan zwischen COP29, Geopolitik und Unterdrückung in der Heinrich-Böll-Stiftung. Es lohnt sich reinzuschauen, wenn ihr mögt. Den Link zum Live-Mitschnitt findet ihr in den Shownotes. Der Menschenrechtsanwalt Emin Aslanov teilt die Beobachtung.
Such countries use this event opportunity to promote their prestige.
Diese Länder, Länder wie auch Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate, wo die Weltklimakonferenz zuletzt stattgefunden hat, nutzen diese Veranstaltung, um ihr Prestige zu fördern und sich zu profilieren. Diese Länder können mit diesen Veranstaltungen viel Macht ausüben. Es ermächtigt sie auch dazu, die Menschenrechte noch mehr zu missachten und die Rechte der Menschen zu verletzen, weil sie sehen, dass sie unterstützt werden.
Besonders VertreterInnen der Zivilgesellschaft leiden unter Menschenrechtsverletzungen. AktivistInnen, WissenschaftlerInnen wie Gubat Ibadoglu oder JournalistInnen sind, eingeschüchtert und verängstigt durch die vielen Verhaftungen, verstummt. Emin Aslanov befürchtet, dass Aserbaidschan bereits jetzt Gesetze ändert, sodass nach der COP die Repressionen neue Qualität und Intensität erreichen werden. Die AktivistInnen, die noch nicht in Untersuchungshaft sitzen, versuchen das Land zu verlassen. Auf der Suche nach einem sicheren Exil wenden sich viele gen Europa. Die Folge? Ihre Stimmen werden auf der COP29 nicht zu hören sein, weil sie weitere Repressionen erwarten, nachdem das Event vorbei ist.
But it seems like during COP29 we may not have a lot of independent voices from Azerbaijan.
Es sieht so aus, als ob wir während der COP29 nicht viele unabhängige Stimmen aus Aserbaidschan haben werden. Deshalb bitten wir die internationale Gemeinschaft, unsere Stimme zu sein. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, denn die COP29-Konferenz wird trotzdem stattfinden und es werden viele wichtige Diskussionen geführt werden. Es ist sehr wichtig, dass auch wir dort gehört werden. Menschen und Journalisten sollten also dort für unsere Fälle protestieren. Sie sollten versuchen, sich mit politischen Gefangenen zu treffen, ihnen Briefe zu schicken und Proteste organisieren. Wir brauchen euch, damit ihr unsere Stimme seid, weil das vielleicht der letzte Schrei unserer Gesellschaft ist. Denn wir haben fast niemanden mehr.
Denn die meisten sind, wie meine beiden GesprächspartnerInnen, bereits im Exil. Jalabai Ramova lebt inzwischen in Schweden. Emin Aslanov in Deutschland. Für Aserbaidschan sei das neu, dass so viele Menschen jetzt im Exil seien, sagt er. Insofern sei auch die Zusammenarbeit mit den AktivistInnen, die im Land verbleiben, neu. Um ihnen von Berlin aus zu helfen, hat Aslanov das Free Voices Collective gegründet, eine Nichtregierungsorganisation.
Wir werden vor allem Online-Sachen machen, Dokumentationen über die Menschenrechtsverletzungen, was dort passiert. Wir können Einblicke und Informationen aus dem Inneren des Landes bekommen. Wir können uns für diese Menschen einsetzen. Wir können sie unterstützen und ihnen Rechtsschutz gewähren. Wir können Programme für sie aufstellen, um ihnen eine Unterkunft zu bieten, vielleicht Studienprogramme, eine Art Austauschprogramm. Es wird in diese Richtung gehen.
Derzeit hilft das Free Voices Collective 22 Personen aus Aserbaidschan auszureisen. Jalabayramova gibt allerdings zu bedenken, dass man die Rolle der Exil-Aserbaidschaner nicht überschätzen sollte. Viele Exilanten seien traumatisiert von körperlichen und psychischen Angriffen des Regimes und müssten sich erst einmal um sich selbst kümmern. Hinzu komme, dass sich die Menschen in das Gastland einleben, Papiere besorgen, die Sprache lernen, ein Teil der Gesellschaft werden müssten.
Das
sind meiner Meinung nach ziemlich wichtige Themen, die normalerweise übergangen werden. Wenn Menschen ins Exil gehen, befinden sie sich in einem Panikmodus. Aber man fühlt sich auch schuldig, denn im Exil ist man an einem sichereren Ort, während die Menschen im Land leiden. Man fühlt sich also schuldig und möchte den Menschen im Land helfen. Also kümmert man sich nicht in erster Linie um sich selbst, sondern um die Menschen im Land. Aber wenn man sich selbst nicht helfen kann, wenn man in keinem guten Zustand ist, glaube ich nicht, dass es möglich ist, anderen zu helfen.
Aserbaidschan fühlt sich laut Jalabayramova so sicher, dass die Regierung es sogar auf europäischem Boden schafft, manche für die Machthaber in Baku unangenehme kritische Veranstaltungen zu canceln und somit kritische Stimmen auch hier teilweise zum Schweigen zu bringen. Viele Aserbaidschaner, die ins Exil gegangen sind, seien auf diese Weise ausgebrannt und seien der Community damit verloren gegangen. Um das zu vermeiden, fordern Emin Aslanov und Jalabayramova von den Exilländern mehr Unterstützung für diese Menschen. Programme, beispielsweise für Unterkunft und psychologische Hilfe. Insgesamt mehr Hilfe, damit die Exilanten die Dreifachbelastung von eigenem Trauma, Neuanpassung und Unterstützung der im Land verbliebenen AktivistInnen besser schultern können.
Ich konnte es ertragen. Jalabayramova konnte es ertragen, aber es gibt Menschen, die können nicht so viel aushalten. Und diese Menschen haben viel zu verlieren. Sie haben so viel investiert. Als Anwälte für Menschenrechte, als Verteidiger von Menschenrechten. Und sie haben den größten Teil ihrer Zeit in diese öffentliche Arbeit investiert. Diese Menschen zu verlieren, ist wirklich traurig.
Emin Aslanov und Jalabayramova wünschen sich von der Gesellschaft, aber auch von den Politikern der Länder, die Verfolgte aus Aserbaidschan aufnehmen, mehr Unterstützung, mehr Geduld und Verständnis für die Exilanten. Von der deutschen Regierung wünscht sich die Tochter des Wissenschaftlers Gubad Ibadoglu, der sich schwer krank im Hausarrest in Aserbaidschan befindet, dass sie sich mehr für politisch Gefangene einsetzt. Deutschland sei in Europa die Wirtschaftsmacht Nummer eins und habe dementsprechend Einfluss. Die Regierung habe in der Vergangenheit bereits politische Häftlinge befreit. Das könne sie wieder machen. Und Jalabayramova hat einen weiteren Wunsch an Deutschland und eine Warnung.
Ich denke, es ist wichtig, also to actually hear German governments.
Ich denke, es ist auch wichtig, dass die deutsche Regierung und auch die deutsche Bevölkerung und die Zivilgesellschaft öffentlich ihre Meinung äußern, dass sie uns unterstützen und auf unserer Seite stehen und dass die Handlungen und Verstöße der aserbaidschanischen Regierung nicht toleriert werden können. Wenn die aserbaidschanische Regierung grünes Licht bekommt, so wie Russland grünes Licht mit der Krim und Georgien bekommen hat, bedeutet das, dass diese Regierungen mehr wollen können. Und die Diktatoren sind extrem gefährlich, denn sie wollen expandieren und sich bereichern. Und das ist etwas, das den Werten der deutschen Regierung völlig entgegengesetzt ist. Ich denke, wir kämpfen als Zivilgesellschaft und als Verbündete Deutschlands dagegen an. Wir wollen, dass Deutschland uns unterstützt. Wir wollen auch, dass die deutsche Bevölkerung uns unterstützt und dass die deutsche Zivilgesellschaft uns unterstützt.
Das war eine Böll-Fokus-Folge zum Thema Aserbaidschan zwischen COP29, Geopolitik und Unterdrückung. In 2 Wochen gibt es den nächsten Böll-Fokus. Darin geht es um das Thema Arbeit, Betrieb, Klima. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Mein Name ist Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.